Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Das ist der Fokus auf DRS3. Ich bin der Hannes Hug. Nächsten Samstag ist es genau 60 Jahre her, dass der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer die Unterzeichnung vom Grundgesetz verkündet. Das ist der Moment, wo die Bundesrepublik Deutschland geboren ist. Zum ersten Mal seit dem Ende der Nazi-Herrschaft hat der westliche Teil von Deutschland eine Verfassung, die Demokratie und Menschenrechte gewährleisten soll. Ostdeutschland, die damalige DDR, hat noch mal 40 Jahre gebraucht, bis das Grundgesetz auch dort Alltag geworden ist. Zwei Ereignisse haben für die DDR den Weg zum Grundgesetz gepfadet. Der Einheitsvertrag, wo die DDR und die BRD zur heutigen Bundesrepublik Deutschland verschmolzen sind, und der Mauerfall in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989.
Ich begreife das ja nicht. Ich habe gesehen, wie die Mauer gebaut wurde und wie sie jetzt wieder fällt. Was soll das alles? Ich stehe hier völlig fassungslos. Ich war eben drüben und sagte ihnen, die können von drüben ran an die Mauer. Ich sage, was ist los? Da musst du hoch.
Ein höchst emotionaler Moment im November 1989. Knapp 20 Jahre später treffen wir in Berlin auf den Mann, der die deutsche Einheit wesentlich mitgeprägt hat.
Der Lothar de Maizière war der erste und der letzte frei gewählte Ministerpräsident der DDR. Er gilt als einer der prägenden und tragenden Architekten der deutschen Einheit. Heute ist er bei uns im Fokus. Lothar de Maizière, wir gehen 20 Jahre zurück. Damals waren Sie 49 Jahre alt. Wo waren Sie am 9. November 1989? Was haben Sie gemacht?
Ich war am 9. November abends in der Kirche am Gendarmenmarkt, im französischen Dom. Dort hatte die evangelische Kirche eingeladen, die Vertreter aller Parteien und neuen Organisationen unter dem Motto, wie soll es weitergehen in unserem Land. Und dort wurden die merkwürdigsten Zukunftsvorstellungen entwickelt. Und in diese Veranstaltung hinein kam ein junger Mann und sagte, die Mauer ist gefallen. Und ich dachte zunächst, jetzt werden alle auseinanderlaufen, aber dem war nicht so. Der Moderator, Herr Superintendent Kretschel, sagte, es hätten zwei Gruppen ihre Zukunftsvorstellungen noch nicht entwickeln können. Es wäre nur unfair, wenn wir auseinandergingen und denen nicht die Chance geben. Daraufhin blieben alle brav sitzen und hörten sich auch noch deren Vorstellungen an. Und ich finde, das ist ganz typisch für die Situation im Herbst 89, diese Disziplin. Ich sage immer, die Ostdeutschen haben eine Feierabendrevolution gemacht. Von 7 bis 17 Uhr wurde gearbeitet und ab 17 Uhr wurde Revolution gemacht. Wahrscheinlich war diese Disziplin auch notwendig, um das staatliche Gegenüber nicht zu provozieren und nicht zu reizen.
Also die Stimmung war auch ein bisschen explosiv. Es war jetzt nicht nur der Moment gekommen, wo man das wie in einer stillen Geburt eigentlich stattfinden lassen kann. Es war ja ein paar Tage zuvor.
Man hatte eigentlich schon ab Sommer, dass das Land nicht mehr regiert wird. Ja. Und wir sahen die Bilder von den vollen Zeltplätzen in Ungarn, wo viele DDR-Bürger waren. Dann kamen die Bilder von den Botschaften in Prag und in Warschau. Wir hatten im Frühsommer erlebt, die letzten Kommunalwahlen, bei denen der Betrug so offensichtlich wurde, wie er bis dahin nie öffentlich geworden war. Also es herrschte im Ganzen eine Stimmung im Lande, so kann es nicht weitergehen.
Ja.
Wir hatten die Montagsdemonstrationen in Leipzig. Der 8. Oktober war halt schon einen Monat vorher gewesen.
Da hat es ja eigentlich sich so manifestiert, dass es jetzt langsam allen anfängt zu genügen und diese Montagsdemonstrationen anfängt.
Die Montagsdemonstrationen waren das eine natürlich, dass dort jeden Montag demonstriert wurde und gesagt wurde, die Zustände können wir nicht weiter so hinnehmen. Und der Ruf, wir sind das Volk, sollte sagen, nicht ihr da oben seid das Volk, sondern wir hier unten sind das Volk. Aber dem stand natürlich auch gegenüber die Bilder, die wir noch vom Sommer 1989 im Kopf hatten, als in Peking auf dem Platz des Himmlischen Friedens die Panzer, die Studenten und Unruhen beseitigt hatten. Und auch in der DDR, in der Volkskammer, war im Sommer 1990 eine Resolution verlesen worden, wo den chinesischen Genossen gedankt wurde, dass sie die Konterrevolution besiegt hätten und so weiter.
Sie sagen jetzt Sommer 1990, es war Sommer 89.
89, ja. Und sodass wir immer das Gefühl hatten, auch die chinesische Lösung ist drin.
Okay. Wie haben Sie persönlich denn, wenn Sie sagen, da waren, also man hat zur Ruhe angehalten, gesagt, haben zwei ihre Zukunftspläne noch nicht vorgetragen. Wie waren Sie denn persönlich berührt von der Situation? Haben Sie so etwas erwartet oder kam das für Sie auch komplett unerwartet?
Wir haben erwartet, dass es eine staatliche Regelung geben wird, die das Reisen von DDR-Bürgern ermöglicht und auch das Ausreisen ermöglicht, dass der Staat quasi überrumpelt wird, die Mauer fällt und damit auch den nicht mehr Herr des Geschehens ist. Also wir gingen davon aus, es wird eine Lösung dieses Ausreiseproblems und des Reiseproblems geben, aber der Staat wird möglicherweise Herr des Geschehens bleiben, wird vielleicht Wiesen erteilen oder sonst sowas, dass also die Mauer aufgeht, die Leute nach Belieben rübergehen und zurückgehen können. Das stand nicht zu erwarten, entsprach auch nicht der Lebenserfahrung der DDR-Bürger mit diesem Staat. Aber allgemein war deutlich schon im Herbst, so kann es nicht weitergehen. Ich entsinne mich, im September hatten wir in Eisenach eine Synode des Kirchenbundes, der evangelischen Kirchen, und ich war Vizepräses damals dieser Synode, wo wir ganz klare Forderungen aufgestellt haben und gesagt haben, wir erwarten vom Staat eine Reisefreiheit, wir erwarten Meinungsfreiheit, wir erwarten ein Wahlsystem, das die Auswahl zwischen Parteien und Personen ermöglicht. Aber auch dieses Papier endete noch. Wir wissen nicht, ob uns das Kreuz erspart bleibt. Wir wissen nur, dass, wenn es nötig ist, der Herr es mit uns trägt.
Okay, also Sie waren eigentlich bereit, für die Idee zu sterben, sozusagen.
Ja. Das ist vielleicht übertrieben. Also wer ist schon bereit zu sterben? Aber die Hoffnungen müssen schon sehr groß sein, bevor Menschen bereit sind, auf die Straße zu gehen und Gesundheit und möglicherweise auch Leben zu riskieren. Ja.
Sie haben jetzt ein paar Punkte erwähnt, die in diesen Forderungen enthalten waren. 4 Monate und 12 Tage später, also im März 1990, wurden Sie gewählt in den ersten und letzten freien Wahlen der DDR als Ministerpräsident. Das ist ja eine ziemlich kurze Zeit vom Mauerfall, diese 4 Monate später. Ja. Ich nehme an, das kam für Sie komplett unerwartet, oder?
Ja, sicherlich. Also ich sage es mal ganz andersrum. Politik war in meinem Lebensplan nicht vorgesehen. Ich war Anwalt und ich bin also am 9. November fiel die Mauer. Am Tag darauf wurde ich zum Vorsitzenden der ostdeutschen CDU gewählt. Am 18. November war ich schon Stellvertreter der Ministerpräsident in der Modo-Regierung. Dann am 18. März die freien Wahlen. Wir haben also Geschichte mit einer Plötzlichkeit erlebt, wie man sie sich normalerweise nicht vorstellen kann. Aber eins war mir von vornherein klar, dass dies eine Übergangssituation ist, eine Übergangsaufgabe. Denn diese Wahlen vom 18. März, die Sie ansprachen, waren meiner Meinung nach ein Plebiszit, eine Volksabstimmung für die deutsche Einheit, für einen föderalen Staatsaufbau und für einen Rechtsstaat mit einer klaren Gewaltenteilung.
Sie sagen, die Menschen haben eine Regierung gewählt, die sich selber eigentlich abschaffen muss. Ja, das ist die Kurzform davon. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man mit der Zeit auch ein Gefühl dafür kriegt und das vielleicht dann in einer neuen Form anders nochmal machen möchte. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich natürlich noch ein bisschen mehr wissen, wie Sie sich denn gefühlt haben. Sie haben ja in dieser Zeit unglaublich viel organisieren müssen. Es gab ja einen neuen Staat zu gründen, sozusagen.
Wissen Sie, wenn Sie mich fragen, wie ich mich gefühlt habe, ich kann vielleicht sagen, ich hatte so viel zu tun, dass ich gar nicht die Zeit hatte, mich meiner Gefühle bewusst zu werden. Ich bin in der Regel morgens um 6:30, 7 abgeholt worden und nachts um 2 zu Hause wieder abgeladen und habe dann 3-4 Stunden geschlafen und zwischendurch habe ich Kaffee getrunken und Zigaretten geraucht.
Das war Ihr Ernährungsplan. Also Work-Life-Balance sagt man heute. Balance.
Nein, durchaus nicht. Also ab und an kam eine meiner Mitarbeiterinnen und reichte mir ein paar belegte Brötchen rein. Aber das war es dann auch.
Aber war Ihnen denn, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das einem Menschen, kann das einem Menschen bewusst sein, welche Tragweite oder was für eine Tragweite das hat, diese Situation?
Also zum Beispiel die erste Kabinettssitzung habe ich begonnen, indem ich allen meinen Ministern gesagt habe, meine Damen und Herren, wir dürfen von nun an nicht vergessen, dass wir die Aufgabe haben, uns selbst, diese Regierung und diesen Staat abzuschaffen. Mhm. Die Menschen in der DDR haben uns gewählt, damit wir die deutsche Einigung herbeiführen. Und ich habe damals schon gleich gesagt, wir haben dabei 5 wichtige Aufgaben zu erfüllen. Wir müssen die kommunale Selbstverwaltung wieder installieren. Wir müssen die Länderstruktur Ostdeutschlands herstellen, damit wir im Bundesrat uns vertreten können. Wir müssen, was den Menschen am wichtigsten fast war, einen einheitlichen Wirtschafts- und Währungsraum herstellen. Die wollten also die D-Mark haben. Mhm. Die Leute auf der Straße demonstrierten und sagten, kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Mhm. Dann hauen wir eben weiterhin ab. Uns war klar, wenn wir die deutsche Einigung herstellen, müssen wir ein einheitlicher Rechtsraum werden. Die beiden Rechtsordnungen der beiden deutschen Staaten hatten sich in 40 Jahren sehr weit voneinander entfernt. Und letztendlich, und das war die noch unübersehbarste Aufgabe, war, wie wir die alliierten Vorbehaltsrechte der vier Siegermächte, die ja in einem Vier-Mächte-Abkommen sich vorbehalten hatten, über das Schicksal Deutschlands als Ganzes zu befinden, wie wir diese Rechte ablösen.
Also mit anderen Worten, Sie mussten eigentlich mehr reagieren, als dass Sie jetzt groß etwas planen, entwickeln, in dem Sinne konnten. Ich habe gelesen, dass Sie in dieser Zeit, in diesem knappen halben Jahr, sagen wir mal, 759 Kabinettsvorlage, 143 Verordnungen beschlossen und 96 Gesetze verabschiedet haben, dabei noch drei große Staatsverträge ratifiziert haben. Das ist ja eine unglaubliche Menge. Das, was Sie jetzt vorhin aufgezählt haben, das sind so quasi die Sachzwänge. Haben Sie denn bei Ihrer Planung, bei Ihrem Gestalten etwas gehabt, woran Sie sich orientieren konnten, das vielleicht auch Ihrem Wunsch nach einem Gepräge entsprang?
Also mein oberstes Ziel war, dass ich gesagt habe, wenn wir in die Einigung gehen, will ich die berechtigten Interessen der Ostdeutschen wahren. Und da kann ich Ihnen zwei, drei Beispiele nennen, die schwierig waren. Zum Beispiel hatte sich nicht nur die Rechtsordnung auseinanderentwickelt, sondern auch die Ausbildungssysteme und die Berufsbilder und ähnliches mehr. Und zunächst hieß es von der bundesdeutschen Seite, die Anerkennung von Berufsabschlüssen ist Sache der Kultusministerkonferenz der Länder, dafür sind wir nicht zuständig. Mhm. Ich habe gesagt, ich gehe nicht in die deutsche Einheit, ohne geregelt zu haben, dass alle Menschen ihren Beruf behalten, ihre Ausbildung behalten. Mhm. Denn wenn man ihnen das aberkennt und auch ihre akademischen Grade, dann nimmt man ihnen die Würde.
Ja. Und die Perspektive eigentlich.
Und die Perspektive eben. Und deswegen war das oberste Ziel für mich, dass ich gesagt habe, berechtigte Ansprüche der Menschen der DDR sollen in diesem Prozess nicht untergehen, sondern gewahrt werden. Und dazu muss man erstmal auf der gegenüberliegenden Seite Verständnis finden. Denn eins war festzustellen, wir wussten über die Bundesrepublik, über den Westen viel, viel besser Bescheid, als die über uns Bescheid wussten. Die Bundesregierung hat sich zwar 40 Jahre lang ein ziemlich teures Ministerium gehalten, das lautete Ministerium für gesamtdeutsche Fragen, aber leider keins für gesamtdeutsche Antworten.
Ein anderer sehr erschwerender Faktor war die hohe Verschuldung der DDR. Das waren, ich habe es mal zusammengezählt, auch nach Angaben der FAZ 520 Milliarden Mark. Sie hatten eigentlich einen Bankrottenstaat in einen noch zu definierenden Staat zu überführen.
Dabei ist diese Zusammenrechnung der FAZ noch freundlich, denn sie haben nur zusammengerechnet die Schulden, die die Industrie der DDR hatte, die die Landwirtschaft hatte, die der Wohnungsbau und die Kommunen hatten. Hinzu kamen noch 160 Milliarden Mark der DDR, die die Menschen als Ersparnisse hatten.
Die auch nicht mehr wert waren.
Und die eigentlich nur noch so viel wert waren, wie das Papier, auf dem sie drauf standen. Und natürlich auch andere Staaten sind verschuldet, aber das Problem war, dass die DDR nicht mehr in der Lage war, ihre Schulden zu bedienen. Und da der Staat der Eigentümer der Betriebe war, war es ja egal, ob die Schulden beim Staat oder beim Betrieb waren. Aber in dem Moment, wo ich die Betriebe in die Marktwirtschaft entlasse und sage, du musst dich am Markt bewähren, dann sind sie Konkurs, wenn ich ihnen diese alten Schuldenberge mitgebe, die sie entstanden sind, weil man ihnen die gesamten Gewinne weggenommen hat und dass die Investitionen ins Kreditwesen nach vorne verlagert hat. Die Zahlen hören sich zwar jetzt angesichts dessen, was heute an Zahlen in der Welt ist, und das sind gleich in Euro, noch relativ gering an, aber sie überstiegen.
Ist ja auch schon 20 Jahre her, muss man sagen.
Ja, aber sie überstiegen bei Weitem die Kraft der Volkswirtschaft. Am problematischsten war, dass die DDR darüber hinaus noch etwas über 50 Milliarden D-Mark Schulden hatte, also Devisenschulden. Und im letzten Jahr der DDR war es so, dass 80% des Außenhandelsumsatzes, nicht Gewinn, des Umsatzes, allein für den Kapitaldienst draufging für diese Auslandsschulden.
Okay, also das zeigt eigentlich, dass Ihnen die Hände gebunden waren, insofern, dass häufig die Diskussion über den dritten Weg auftaucht. Also ich möchte kurz ausführen, es ging ja dann darum, die sogenannten 2- und 4-Verträge auszuhandeln, also der Einheitsvertrag sozusagen, und das ging ja sehr ruckzuck, also das ging ja sehr schnell, das war dann im Oktober 90.
September
90 war es dann soweit, dieser Einheitsvertrag lag auf dem Tisch.
weil da auch noch der Druck kam, der politische Druck von der Sowjetunion, die ihnen offenbar gesagt hat, also machen Sie hin, wir wissen nicht, wie lange wir Ihre Innenpolitik beziehungsweise Ihre Außenpolitik noch zu Ihrer Innenpolitik machen können. Ich nehme an, das war mit ein Grund, warum es so schnell gehen musste.
Ich habe zunächst gedacht, es wird sehr viel länger dauern.
Denn Sie haben gesagt, Sie erwarten 92 mit einer gesamtdeutschen Mannschaft an die Olympischen Spiele
richtig,
zu gehen.
Richtig, ich hatte in meiner Regierungserklärung nach ein Bild gesucht und die letzte große gemeinsame deutsche Maßnahme war 1960 eine letzte gemeinsame Olympiamannschaft. Mhm. Ich dachte, vielleicht kann man so den Menschen einen Zeithorizont damit aufmalen. Aber bereits im Mai sagte mir Eduard Shevardnadze, beeil dich, wir kommen hier in Russland in Schwierigkeiten, auch zahlungsmäßig. Und es gab noch ein anderes Signal. Anfang Juli war der letzte Parteitag der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, wo Michail Gorbatschow sich der Wiederwahl stellte. Und normalerweise wurden ja die Generalsekretäre der KPDSU mit 100% Stimmen gewählt. Er bekam 1000 Gegenstimmen von 3000 Delegierten, über 1000 Gegenstimmen. Das heißt, schon ein Drittel der Delegierten stand nicht mehr hinter ihm.
Es war also absehbar, dass er auch sein politisches Leben hier langsam...
Und mir war klar, nur mit ihm und mit seinem Außenminister bekommen wir diese Sache geregelt. Ein Jahr später gab es die Sowjetunion nicht mehr und ich wüsste auch nicht, wie ich 16 Sowjetunion-Nachfolgestaaten klar machen sollte, dass sie ein Interesse an der deutschen Einheit haben. Das ist einem Usbeken wahrscheinlich völlig wurscht. Also insofern war dieses Zeitfenster außerordentlich gering und außerdem war schon damals auch erkennbar, dass die Wirtschaft der DDR durch ihre allzu starke Bindung an die Sowjetunion, an den Ostblock, mit dem Untergang dieses Marktes auch
selber untergeht
ja. Letztendlich. Das heißt, wir mussten uns sehr schnell ankoppeln an ein funktionierendes Gemeinwesen, das auch die notwendigen Mengen Geld hatte, um also zu verhindern, dass es einen totalen Kollaps des Staates gibt. In den anderen ehemals sozialistischen Ländern haben wir ja erlebt, dass die furchtbare Inflation durchgemacht haben. Aber ich will nochmal zu dem dritten Weg zurückkommen. Wir sind ja in der DDR doch mit einer gewissen Kapitalismuskritik groß geworden.
Ja.
Und dieser dritte Weg, dieser Gedanke war ja 1968 von Otto Schick entwickelt worden im Prager Frühling. Und es gab auch in dieser Wendezeit in der DDR viele, die sagten, es muss doch noch so einen dritten Weg geben.
Etwas eine dazwischen. Andere Möglichkeit als einfach jetzt eine gesamtdeutsche Lösung.
Und es gab natürlich auch Romantiker, nicht? Also die gerade unter den Bürgerbewegten, die wollten eine neue DDR haben, klein, bescheiden, pazifistisch, ökologisch, basisdemokratisch, himmlisch gerecht. Nur wie man sowas finanziert, wussten sie nicht so genau. Während die Mehrheit des Volkes ganz klar sagt, wir wollen eine deutsche Einheit. Wenn man sich das Wahlergebnis vom 18. März noch einmal genau anguckt, dann wird man feststellen, dass die Parteien gewählt worden sind, die konsequent deutsche Einheit sagten und diejenigen, die einen anderen oder einen dritten Weg wollten, sind eben nicht gewählt worden. Die Bürgerbewegung.
Man war da vielleicht beim Volk nicht so risikofreudig und risikobereit, lieber.
Die sagten sich einfach nicht normal ein Experiment mit uns. Wir haben 40 Jahre Experiment hinter uns, war zu normal. Außerdem haben wir jeden Abend im Fernsehen in den Westen geschaut und sehen dort ein Gemeinwesen, was offensichtlich zu funktionieren scheint, dass das westliche Fernsehen nun auch nicht alle nur hundertprozentig reale Bilder vermittelt, das mussten die Menschen erst mal lernen.
Sie haben vorhin gesagt, da waren auch viele romantische Vorstellungen von einer Staatsidee. Sie selber kommen ja, wie Sie erwähnt haben, auch eher aus diesem kirchenoppositionellen Kreis. Sie haben sich da stark engagiert und sagen von sich selbst, Sie seien eher ein Pazifist, also pazifistisch geprägt. Wie fest war denn das für Sie selbst ein Widerstreit zu sehen? Das sind die Fakten, das ist das, was man muss. Und eigentlich sagt mein Herz, ich würde gerne vielleicht doch etwas anderes machen.
Nein, also ich muss dazu sagen, ich bin dafür ziemlich rational und realistisch. Ich habe nie die Möglichkeit gesehen, dass die DDR noch eine Eigenexistenz führen könnte. Insofern habe ich mich von diesen so Bürgerbewegten schon unterschieden. Joachim Gauck hat das mal benannt, hat gesagt, wir träumten vom Paradies und wach geworden sind wir in Nordrhein-Westfalen. Und dann gleich zurückzurudern, zu sagen, Nordrhein-Westfalen wäre ja ein ganz hübsches Land. Nein, also mir war im Prinzip klar, für solche Dinge gibt es keinen Raum mehr. Was mich schon bewegte, war die Frage, Welche Stellung wird Deutschland, das geeinte Deutschland in Europa haben? Wird es einem Militärbündnis angehören? Wird es neutral werden? Da gab es auch die unterschiedlichsten Vorstellungen. Die Sowjetunion war ja dafür, dass Deutschland insgesamt neutral würde. Wir wissen aber, dass Neutralität eigentlich zur Isolationismus führt. Wenn man mal von der Schweiz absieht.
Ah, sehr schön, ich habe nur darauf gewartet.
Nicht, selbst die Österreicher, die ja durch den Staatsvertrag 1955 zur Neutralität verpflichtet waren, haben sich ja dann noch später anders orientiert. Also ich glaube, dass die Zukunft schon in einem sich einigen Europa liegt und da auch in bestimmten Verbindungen. Und dass Deutschland in Bündnisse eingebunden ist, Bündnisse haben ja immer eine doppelte Aufgabe. Sie haben einmal die Aufgabe nach außen, den Bündnisraum zu verteidigen, aber sie haben natürlich auch die zweite Aufgabe nach innen, sich gegenseitig festzuhalten und zu befrieden.
Ich möchte, bevor wir weiterreden über Ihre Haltung zu der DDR, Ihre Liebe vielleicht auch zu der DDR, möchte ich Musik spielen, die Sie sich ausgesucht haben. Musik spielt in Ihrem Leben eine große Rolle. Sie sind ausgebildeter Violinist, also Bratschist waren Sie beruflich, mussten dann wegen eines Nervenleidens die Musik aufgeben und haben dann Jura studiert und waren dann Rechtsanwalt. Offenbar hat Sie die Musik auch in dieser sehr bewegten Zeit immer mal wieder gerettet. Also Sie haben sich da, glaube ich, sehr erholt. Was hören wir jetzt für Musik und warum hören wir diese Musik?
Ich denke, wir sollten ein Stück Schostakowitsch hören. Schostakowitsch ist für mich das Sinnbild von musikalischem Widerstand gegen Stalinismus und einer ganz persönlichen, tiefen Stellungnahme zu all den Lebensproblemen. Und ich habe mir ausgesucht, das 8. Streichquartett, das mit den Initialen von Dimitri Schostakowitsch beginnt, nämlich mit den Tönen DSCH, Dimitri Schostakowitsch. Das hat er in vielen, auch in der 10. Symphonie und so weiter verwandt. Aber hier hat er später einen Brief geschrieben, ich habe überlegt, wer für mich ein Requiem schreiben könnte. Und dann kam ich auf die Idee, das wird wohl keiner machen. Daraufhin habe ich beschlossen, mir selbst einzuschreiben. Und dieses 8. Streichquartett hat etwa diese Funktion.
Jetzt ist ja Schostakowitsch ein Komponist, der dieses Schlagwort, die russische Seele, ja auch bis zu einem gewissen Punkt verkörpert, dieses vielleicht eher schwermütige. Inwiefern erkennen Sie sich selber darin?
Ja, weiß ich nicht. Also ich bin kein melancholischer Mensch, oder ich bin slawischen Gemüts, um es mal so zu sagen. Aber diese Musik ist mir nah, weil sie in eine Situation, in eine Gesellschaft hineinkomponiert ist, die der sehr ähnlich war oder geglichen hat, in der ich gelebt habe.
Dmitri Schostakowitsch 8 Streichkonzert gewünscht vom heutigen Fokusgast am Lothar de Maizière, am ersten frei gewählten und gleichzeitig letzten Ministerpräsident von der DDR. Lothar de Maizière, wir haben vorhin über die ganze Ratifizierung, über diese Verträge, über diese Wendezeit, über diese sehr intensive Zeit gesprochen. Sie haben auch gesagt, dass Ihnen wichtig war, dass Sie die Verträge auch zugunsten der Bevölkerung der DDR aushandeln konnten, damit die Berufsbildung bestehen bleibt, also die Berufe auch weiterhin praktiziert werden können. Was war für Sie das Beste an der DDR? Was galt es für Sie, in diese neue Form zu retten? Und ob es Ihnen gelungen ist oder nicht, frage ich dann nachher.
Ich will gar nicht mal so sagen, das Beste wäre. Wir haben ja jetzt ständig die Diskussion, was aufhebenswert wäre im Sinne von hegelscher Dialektik. Nicht? Man muss manches aufheben, aber die wesentlichen Teile davon wiederum bewahren. Also wir haben zum Beispiel auch in der Wendezeit manches zerschlagen, was wir besser nicht getan hätten. Die Polikliniken waren meiner Meinung nach zum Beispiel eine vernünftige Einrichtung. Dann wurden sie zerschlagen und jetzt erleben wir sie als Wiedergeburt in den Ärztehäusern, wo dann eben doch die verschiedenen
Und die Kindertagesstätten.
Kindertagesstätten und ähnliches mehr. Nein, ich glaube, wenn ich mich zurückentsinne, was ich glaube, was Bleibendes ist, deswegen habe ich mich auch im Einsvertrag dafür bemüht, einzusetzen, sind die Leistungen, die auf dem Gebiet der Kunst und Kultur gewesen sind in der DDR. Es hat eben in der angenommenen Beschränkung, man sollte eben realistisch sein oder gegenständlich und nicht abstrakt in der Malerei oder tonal und nicht atonal, hat es Kunstwerke gegeben, die von einer unglaublichen Größe und Klarheit sind. Und nicht umsonst wird jetzt der deutsche Markt auf den, zum Beispiel bei den Bildern beherrscht von den Malern der Leipziger und der Dresdner Schule, Heisig, Tübke, Mattheuer,
Leo Rauch und so weiter.
Und Metzges und alle möglichen. Und Ähnliches ist im Ostdeutschland geleistet worden auf dem Bereich der Erhaltung der Orchesterkultur. Das Gewandhaus Leipzig, die Staatskapelle Dresden und die Sächsische Staatskapelle sind Weltklasse-Orchester. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in dieser Bedrängnis doch deutsch geblieben sind. Und vielleicht sind sogar die Ostdeutschen deutscher geblieben als die Westdeutschen.
In ihrem kulturellen Selbstverständnis, wenn man das so nennen will.
Die Westdeutschen haben sich ja ab einem bestimmten Zeitpunkt bemüht, möglichst sich dem englischen und amerikanischen Kultur- und Sprachraum anzupassen. Wir wollten keine Russen werden. Wir haben auch die Lehnworte aus dem Russischen nicht übernommen, wenn man mal von Datsche absieht, sondern wir sind in dem
Sinne... Soljanka.
Das ist eine Suppe, ja. Die übrigens gut schmeckt, wenn sie nicht wie in manchen Gaststätten nur die Reste der Verwertung der letzten Woche ist.
Dann kann man schon mal sagen, Kulinarik muss ja nicht unbedingt dann.
Nein, muss nicht unbedingt sein. Das ist die, was war die prägt durch die Mandelwirtschaft. Ich glaube auf dem Gebiet der Kultur und ähnlich, aber auch auf manchen anderen Gebieten. Es gab zum Beispiel unglaublich kluge ingenieurtechnische Leistungen und wir erleben noch heute, dass in den PISA-Studien, das heißt in den Studien zum Vergleich der schülerischen Leistungen, die ostdeutschen Länder in den Naturwissenschaften durchweg besser sind als die westdeutschen Länder, weil eben die Lehrerausbildung auf den naturwissenschaftlichen Gebieten hervorragend war, beklagenswert schlecht auf dem Gebiet aller Geisteswissenschaften, auch diese Technikfeindlichkeit Forschungsfeindlichkeit, wie sie im Westen Deutschlands und Europas entstanden sind, hat den Osten nicht so beherrscht. Man war schon der Meinung.
Aber man war, glaube ich, eher euphorisch gegenüber der Technologie. Also man hat ja auch vieles genutzt.
Richtig, das ist richtig. Ich meine, da hat im Ganzen ein Umdenken stattgefunden. Und auch wir haben gemerkt, was Tschernobyl 1986 war, dass das nämlich ein Supergau war. Aber dennoch, glaube ich, ist diese Frage der Zukunft in der Technik und der Technologie, in der Forschung nicht so ideologisch besetzt gewesen, wie er in der Bundesrepublik, sagen wir, von den Grünen besetzt worden ist.
Jetzt galt es dabei, zwei Systeme eigentlich zu vereinen, zu einem zu machen. Das waren 16 Millionen gegenüber 62 Millionen Menschen. Inwiefern hat sie das vielleicht auch gekränkt oder traurig gemacht, dass der Westen gesagt hat, es interessiert uns nicht, ihr habt eh nichts zu bieten, jetzt kommt mal einfach hierher und seid mal schön still und passt euch an. Ist das zu einfach gesagt?
Das ist vielleicht doch zu einfach gesagt. Ich weiß, dass wir, als wir den Einigungsvertrag verhandelten, hatte ich einen Abend ein langes Gespräch mit Herrn Bundesminister Schäuble, jetzt bin ich mit ihm befreundet, mit Wolfgang, Und ich habe damals gesagt, was wir hier für einen Vertrag machen, der ist ohne Beispiel. Es ist kein Kaufvertrag und kein Pachtvertrag und sonst was, sondern es ist eigentlich ein Kontrakt sozial, ein Gesellschaftsvertrag. Und es hat keinen Sinn, wenn der eine gegenüber dem anderen sich durchsetzt. Am Ende müssen wir alle mit dem Ergebnis dieses Vertrags leben. Und es macht auch keinen Sinn, wenn der eine sich dadurch gedemütigt fühlt und der andere glaubt, er hätte sich durchgesetzt. Das Problem war eben, dass die Bundesseite, die Westseite, viel zu wenig über den Osten wusste. Ich habe immer gesagt, ihr habt die Sachkompetenz, wir haben die Feldkompetenz. Und es waren eben auch Dinge im Laufe von 40 Jahren im Osten entstanden, die tief ins Bewusstsein der Menschen eingedrungen waren, und was sie als gerecht empfanden oder richtig empfanden. Und das ging darum, dies zu schützen. Und das ist uns in wesentlichen Punkten gelungen. Das ist uns in Eigentumsfragen gelungen. Das ist uns in der Frage der Ausbildungsabschlüsse gelungen. Das ist uns auch gelungen, indem die Ersparnisse der ostdeutschen Menschen relativ großzügig umgestellt worden sind. Aus den 160 Milliarden Mark sind immerhin 120 Milliarden D-Mark geworden. Ein gewaltiger Kaufkraftschub, der allerdings überwiegend der westdeutschen Wirtschaft zugute kam. Und außerdem haben die Ostdeutschen wie die Verrückten den westeuropäischen Gebrauchtwagenmarkt leer gekauft.
Am 17. Dezember des gleichen Jahres, also 1990, 9 Monate später, nach Ihrer Wahl, sind Sie zurückgetreten. Das eine Folge wegen Vorwürfen, Sie hätten für die Stasi gearbeitet, also für die Staatssicherheit, als inoffizieller Mitarbeiter mit Feindberührung unter dem Decknamen Czerny. Ich möchte jetzt das gar nicht groß vertiefen, ob das so war oder nicht. Ich möchte Sie lediglich mit einem Zitat konfrontieren, das von dem Ihnen erwähnten Innenminister Wolfgang Schäuble stammt, der Sie in einem ganz nächtlichen Gespräch ganz lange bearbeitet hätte und Ihnen gesagt hätte, du könntest alles, was in den Akten steht, zugeben und wärst doch nicht belastet, weil du keinen verraten und niemanden geschadet hast. Worauf Sie gesagt hätten, das mag so sein, aber es war nicht so. Das Zitat stammt von 1996.
Das Zitat ist richtig.
Immer noch so.
Ist noch so. Ich war einer DDR-Anwalt und ich habe als solcher sehr viele Leute vertreten, die mit der Staatssicherheit in Konflikt geraten waren, denn die Staatssicherheit war das Ermittlungsorgan. Und ich habe mit denen natürlich verhandeln müssen über das Schicksal meiner Mandanten und über die Verfahren und möglichst alles Mögliche mehr. Mir war auch klar, dass die über mich eine Akte führen. Was wäre verwunderlich, wenn es so nicht wäre. Es hat ja dann der Deutsche Bundestag ein Gesetz beschlossen über die Überprüfung von Anwalts- und Notarzulassungen. Und da hat die damalige Justizsenatorin von Berlin, Frau Limbach, durchgesetzt, dass meine Akte oder ich ermittelt wurde gegen mich. Nach 1,5 Jahren wurde mitgeteilt, es gäbe keinerlei Hinweise, die nun Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich machten. Und man hat damals sogar Stasi-Akten meiner ehemaligen Mandanten durchgeforstet, um zu sehen, ob dort Hinweise auf Parteienverrat oder sowas zu finden wären. Dem ist nicht so.
Also aber ist das für Sie eine Form von Komplott oder ist es einfach etwas, worüber Sie nicht mehr sprechen möchten?
Wissen Sie, ich habe damals mal gesagt, und wenn Sie behaupten, ich hätte meine 3 Töchter umgebracht, werde ich es nicht mehr dementieren. Im Grunde genommen, entscheidend ist für mich, was ich morgens im Spiegel sehe, nicht was ich montags im Spiegel lese.
Der Spiegel, das muss man vielleicht schnell sagen, hat diese Vorwürfe überhaupt
in die Welt gesetzt
und diesen Sachverhalt thematisiert. Wenn Sie etwas mehr dazu sagen würden, zu diesem Umstand als bisher, würden Sie denn Ihrem Begriff von Loyalität untreu oder hat das damit überhaupt nichts zu tun? Sind das alles Gerüchte?
Ich hatte kein Verhältnis, dass ich loyal zur Staatssicherheit zu sein hätte, sondern ich war loyal zu sein zu meinen Mandanten. Mhm. Und das oberste Prinzip, das ein Anwalt gegenüber seinem Mandanten ist, das Prinzip der Verschwiegenheit. Ich werde also auch nicht darüber sprechen, für welche Mandanten und in welchem Umfang ich tätig war. Wenn die darüber sprechen möchten, sollen sie das tun. Aber nicht ich tue dies. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass es sehr schwer ist, in der jetzigen Zeit klarzumachen, wie die Tätigkeit eines Anwalts unter solchen Sachzwängen, wie sie in der DDR bestanden, überhaupt funktionierte. Jedenfalls hat das nichts mit dem zu tun, was man sich unter jetzigen Umständen unter anwaltlicher Tätigkeit vorstellt.
Man muss sich vielleicht auch nochmal in Erinnerung rufen, was Sie sagen, und zum anderen aber auch, dass heute natürlich mit einem, ja, man könnte es schon Voyeurismus nennen, worum es geht. Also man sagt einfach, sicherlich, du kommst aus dem Osten, du bist sicher für die Stasi tätig gewesen.
Ja, ich habe mal gesagt, nach der jetzigen westdeutschen Sicht bestand die DDR-Bevölkerung aus Tätern oder Opfern. Mhm. Wenn man nun meint, es wären nur Täter und Opfer gewesen, dann muss jeder auch gleich betonen, dass er eigentlich Opfer ist, weil er sonst den Tätern zugerechnet wird.
Also sucht er jetzt das Opferufer, um zu sagen, wie fest widerstandskämpferisch gewesen ist.
Wir erleben manchen Menschen jetzt, der sich eine Widerstandsbiografie anschminken möchte, die aber nicht zu ihm passt. Ich gehöre nicht zu denen, die sich eine Widerstandsbiografie anschminken müssen. Ich habe meine Tätigkeit als Anwalt in der DDR so verstanden, dass ich denen, die in Bedrängnisgraden waren, geholfen habe. Aber für mich stand nie die Frage, ob ich das Land verlasse.
Sie haben beispielsweise auch Wehrdienstverweigerer verteidigt, was, glaube ich, in der DDR nicht unbedingt ein Zuckerschlecken war.
Oder? Das war nicht sehr erbaulich, nein. Mhm. Wie überhaupt die Tätigkeit in solchen politischen Verfahren einen hohen psychischen Abrieb erzeugt hat, ja. Mhm.
9 Monate sind vergangen seit der Wahl 1990 bis zu dem Zeitpunkt des Rücktritts. Das ist eigentlich eine Schwangerschaft. Ja. Inwiefern gab es denn vielleicht auch Momente von einer Art Traurigkeit für Sie? Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man so in dieses System reinrutscht und das dann auf den Weg bringt und am Schluss heißt es, schau, du bist nicht integer, dich kann man eigentlich nicht verantworten, und Sie treten zurück.
Nein, also es war eigentlich anders. Ich hatte vor, am 3. Oktober, als wir die deutsche Einheit hatten, zurückzutreten, zu sagen, jetzt höre ich auf mit Politik. Mhm. Ich habe von Anfang an gesagt, dies ist nicht mein Lebensberuf. Und ich habe auch in meinem Anwaltsbüro meinen Kollegen gesagt, mein Stuhl bleibt frei, ich komme wieder. Ich mache nicht auf Dauer Politik. Ich lasse mich jetzt in die Pflicht nehmen. Wir haben von der Kirche immer gesagt, wir wollen Möglichkeiten zur Partizipation. Und jetzt, wo sie da ist, kann ich nicht sagen, andere vortreten bitte. Dann haben mich meine Leute gedrängt, nein, wir brauchen dich noch, aber im Grunde glaube ich, dass es ein Fehler war. Ich hätte am 3. Oktober sagen müssen, der Auftrag der Wähler vom 18. März ist erfüllt, dankeschön, ich gehe nach Hause.
Also kann man sagen, Sie haben dann schon Gefallen gefunden daran und wurden dann Minister für besondere Aufgaben?
Eigentlich nicht, also ich habe immer mehr gemerkt, dass ich eigentlich auch kein öffentlicher Mensch bin. Es gibt ja Leute, die das genießen, wenn sie nur eine Fernsehkamera sehen, würden sie strecken sich und weiter. Ich bin nicht gerne ein öffentlicher Mensch und das politische Leben, das Leben eines Politikers ist mir nicht gemäß.
Also dann könnte man sagen, Sie haben eigentlich in dem Teil Ihrer Biografie einer übergeordneten Sache gedient, weil Sie einfach fanden, das muss jetzt sein. Ich bin aus welchen Gründen auch immer an diese Stelle gekommen. Ich habe jetzt meinen Auftrag zu erledigen und dann ist gut, dann ist Schluss.
Also,
sind Sie denn so frei von jeglicher Eitelkeit, dass Sie das nicht anders?
Kann ich mir fast nicht vorstellen. Es gibt andere Eitelkeiten. Ich bin schon, es tut mir schon gut, wenn jemand sagt, er hätte meinen Vortrag intelligent gefunden oder ich hätte eine kluge Formulierung gewonnen oder der Schriftsatz wäre gut oder auch noch heute, das, was du da musiziert hast, war richtig und ist angekommen. Aber ich brauche nicht die tägliche Öffentlichkeit, nicht? Also,
offenbar haben Sie sich sogar geweigert, einen Gipsabdruck nehmen zu lassen für ein Wachsfigurenkabinett, wo Sie dann als Mann der Geschichte ausgestellt
werden. Ja, fand ich lächerlich geradezu. Und ich hatte ja auch Glück mit oder Recht mit meiner Meinung dazu, denn stellte sich hinterher heraus, dass es Leute waren, die Leute auf die Schippe nehmen wollten, die sich dort nun fronterfallen ließen. Nein, wissen Sie auch. Ich habe das doch nicht 1990 das Amt übernommen, um in die Geschichte einzugehen, sondern ich wollte, dass meine Kinder und Enkel in einer anderen Gesellschaft leben, als der, in der ich 40 Jahre habe leben müssen. Und da wollte ich schon ein Wort mitreden, wie diese Gesellschaft aussehen soll. Aber für Menschen wie mich, ich war, als die DDR zu Ende ging, 50 Jahre alt, ich werde dieses Land auch nicht mehr los. Wären ja die gute Hälfte meiner Biografie kann ich noch nicht wegschmeißen.
Sie haben sich ja auch engagiert stark. Sie wollten das ja mitprägen, auch in der DDR bleiben. Warum sind Sie eigentlich geblieben? Warum sind Sie nicht aus? Sie konnten, glaube ich, sogar ausreisen.
Nee, ich konnte nicht ausreisen. Nein, auch nicht gekonnt. Nein. Sie wissen, dass ich sehr stark kirchlich gebunden war. Und wir haben sehr früh eine Formel gefunden und gesagt, wir wollen nicht Kirche für den Sozialismus sein, wir wollen auch nicht Kirche gegen den Sozialismus sein, sondern Kirche im Sozialismus.
Das war ja eigentlich auch die einzige Chance, die sie hatten, weil die Kirche in Westdeutschland wollte ja von der Kirche in Ostdeutschland auch
nicht so furchtbar viel wissen. Nicht so furchtbar viel. Nein, wir haben gesagt, dies ist das Land, in das wir hineingeboren sind. Und in diesem Land wollen wir Christsein bezeugen und Christsein leben. Und wir gehen nicht weg, sondern wir bleiben hier, weil wir hier unsere Aufgabe sehen. Mein Vater zum Beispiel, der in den 50er Jahren sagte meine Mutter mal zu meinem Vater, Clemens, lass es gehen, ich möchte nicht, dass die Kinder in so einem gottlosen Land groß werden. Nun kam bei meinem Vater noch dazu, sagte, dieses Land Brandenburg hat uns vor 300 Jahren als Hugenotten Asyl gewährt. Solange ich hier sonntags mit meinem Gedankbuch unterm Arm in die Kirche gehen kann, gehe ich hier nicht weg. Ich habe eine Dankesschuld. Und dies ist irgendwie ganz tief in unserem Bewusstsein gewesen. Ich habe immer gesagt, ich bin ein notorischer Hierbleiber.
Aber Sie sagen, von Ihnen stammt auch der Satz, man hat sich eingerichtet in den Beschränkungen.
Richtig.
Das ist ja jetzt für mich als Schweizer der eigentliche Tod für jeglichen politischen Bewusstseins. Also sich einrichten in den Beschränkungen heißt hinnehmen, dass es ist,
wie
es ist.
Nein, Einrichtung in den Beschränkungen heißt eben auch etwas anderes zu sagen. Ich kann eben mir nicht Rio de Janeiro angucken oder sonst irgendwas, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht die Möglichkeit habe, mich zu bilden und autodidaktisch mehr Wissen anzueignen.
Also worauf ich hinaus will, ist eigentlich, warum hat es Ihrer Meinung nach so lange gedauert, dass sich die DDR, also die DDR hat sich nicht mehr aus eigenen Stücken reformiert.
Das ganze System hat sich nicht reformiert, eben. Das war das Problem. Unsere Lebenserfahrung sagte, immer dann, wenn Leute mit Gewalt versuchen, sich dagegen aufzulehnen, geht schief. 53 in der DDR.
53 war der Arbeiteraufstand, der dann niedergeknüppelt wurde.
56 war der große ungarische Aufstand. Mhm. Wir haben erlebt, wie die Polen vergeblich solche Dinge sich bemühten. 1968 der Prager Frühling wurde zerschlagen. Wir haben die Gründung von Solidarność und die Ausrufung des Kriegszustandes in Polen erlebt. Also eigentlich war das immer verbunden mit und wir haben also an eine Systemüberwindung nicht geglaubt, deswegen haben wir immer gehofft, es müsste Reformen im System geben. Das war ja auch der Grund, warum wir 1985 Gorbatschow fast wie ein Messias begrüßt haben, weil er sagte, er will dieses System reformieren. Dass er damit gescheitert ist, ja nun mal eine andere Frage. Aber zumindest hat er deutlich gemacht, er wird sich nicht mehr wie seine Vorgänger in die inneren Angelegenheiten der anderen Staaten einmischen. Und das an der Reformunfähigkeit ist das System letztendlich implodiert, denn vom Fall der Mauer am 9. November bis zu Weihnachten ist in allen anderen ehemals sozialistischen Ländern die Regierung gekippt. In Tschechien die sanften Revolution und kurz vor Weihnachten sahen wir in dem Fernsehen, wie die Rumänen Ceausescu erschossen haben. Furchtbare Bilder noch heute.
Haben denn die Menschen in der DDR das System als solches oder die Leitung des politischen Systems, wenn man es so nennen will, überhaupt ernst genommen? Also hat man gesagt, okay, ich lebe in den Beschränkungen, dann lässt man mich in Ruhe, aber das, was die eigentlich da machen, kann ich nicht ernst nehmen. Also das wird sich selber erledigen.
Ernst genommen haben sie es insofern nicht, als es in der DDR geradezu Scharen von Witzen über die Leitung gab. Das ist übrigens ein großer Verlust, den wir erlitten haben. Gute Witze gedeihen nur in der Diktatur. Die sind offensichtlich das Ventil des Volkes, sich gegen bestimmte Dinge zu wehren. Ein braver Soldat Schweg braucht eben die Situation, in der Schweg gelebt hat. Und die DDR-Bürger hatten einen ähnlichen Humor. Sie konnten schon sagen, so wie Schweg, Freitag, 16 Uhr nach dem Krieg.
Treffen wir uns wieder.
Mhm. Vielleicht muss man auch denn so eine gewisse satirische Distanziertheit zum System sich zulegen, um zu sagen, ich existiere unabhängig davon.
Ich möchte ein bisschen in die Jetztzeit kommen. Sie haben an Ihrer Rede am 2. Oktober 1990 gesagt, die Einheit will nicht nur bezahlt, sondern mit dem Herzen gewollt sein. Jetzt sind wir beinahe 20 Jahre später. Inwiefern ist es Ihrer Meinung nach gediehen, dass man die Einheit mit dem Herzen will?
Ich glaube, dass wir in dem Gefühl, eine Gemeinschaft zu sein, wirklich weiter sind als 1990. Auguste Renan, ein französischer Religionsphilosoph und überhaupt, hat 1871, nachdem Frankreich ja einen schlimmen Krieg gegen Deutschland verloren hatte, mal über Nation nachgedacht. Da hat gesagt, was macht dies aus? Und dann hat gesagt, zwei Dinge. Erstens das Wissen, eine gemeinsame Geschichte zu haben. Und das Zweite, der Wunsch, eine gemeinsame Zukunft haben zu wollen. Und ich glaube, dass dieser Wunsch, eine gemeinsame Zukunft haben zu wollen, in den letzten 20 Jahren gestiegen ist. Er wird von keinem Deutsch mehr in Frage gestellt.
Also auf beiden Seiten.
Auf beiden Seiten nicht. Und da gibt es mitunter Umstände, an denen man das merken kann. Völlig unvorstellbar noch, dass vor 20 Jahren die Deutschen so fröhlich eine Fußball-Weltmeisterschaft gefeiert hatten, wie sie das vor ein paar Jahren getan haben. Auch 1990 wurde ja Deutschland Fußball-Weltmeister. Aber
in diesem Sommer, in diesem bewegten Jahr.
Ja, 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 ich habe also damals gesagt, also das ist so viel für die deutschen Fußball-Weltmeister und dann gewinnt auch noch der Boris Becker, Wimbledon und auch die Deutsche Einheit. Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht übermütig werden. Aber die Deutschen können inzwischen auch, wie ich finde, unverkrampft damit umgehen, eine Nation mitten in Europa zu sein und furchtbar viele Nachbarn zu haben, mit denen man sich gut stellen muss und wo man also auch für ein Stück Solidarität in Richtung Osten sorgen muss, damit der Kontinent eine Zukunft hat. Also ich glaube, dass die Deutschen schon gelassener geworden sind. Wenn ich mal gucke, die Sowjetunion ist zerborsten, die Jugoslawien ist zerschellt, die Tschechen und die Slowaken sind auseinandergegangen. Wir erleben in Italien das Gerede von Lega Nord und in anderen mehr. Und wir erleben Separatismus in der Schweiz und in Irland. Dachte man, das wäre Frieden, jetzt hat es wieder gekracht. In Deutschland redet doch kein Mensch vom Scheidungsrichter, im Gegenteil.
Sie haben ganz zu Beginn des Gespräches, als wir über die Verschuldung der DDR gesprochen haben, dass das ja kein Vergleich ist mit den Beträgen, die heute tagtäglich in den Medien zu hören sind, in Sachen Wirtschaftskrise und so weiter. Glauben Sie, dass die Menschen in Ostdeutschland krisenchaosresistenter geworden sind durch die letzten vielleicht 20 Jahre und dieser Krise anders begegnen als die Menschen in Westdeutschland?
Ja, also ich glaube sogar, dass sie in der Beurteilung anders an die meisten Westdeutschen begreifen dies als Krise im System. Und ich höre bei uns im Osten Deutschlands mit Leuten, denen ich rede, die sagen, das ist eine Krise des Systems. Das ist schon ein erheblicher Unterschied, ob man sagt im oder im des Systems.
Ist das denn für jemanden, der im Sozialismus aufgewachsen ist, auch eine Genugtuung, dass sich das jetzt...
Nein, das nicht, aber die Menschen haben einen Systemuntergang erlebt. Und das war keine gemütliche Veranstaltung. Innerhalb ganz kurzer Zeit ein neues politisches System, eine neue Rechtsordnung, ein neues Wirtschaftssystem, ein neues Wertegefüge, ein neues Bildungssystem zu verinnerlichen, sodass sie sagen, wir wissen, wie sich das anfühlt, wenn der Boden anfängt zu schwanken. Und das möchten wir eigentlich nicht normal haben. Und die Grundmeinung und Forderung der Ostdeutschen ist, dass sie sagen, wir hoffen, dass wir gemeinsam, wir Deutschen gemeinsam, durch diese Krise kommen. Aber die Welt möchte bitte schön hinterher ein bisschen anders aussehen. Sie möge nicht mehr so zügellos sein wie die Zeit, in der diese Krise geführt hat.
Was zu hoffen bleibt, ja. Sie haben in einem Interview gesagt, wenn die Besitzstandwahrung in Frage gestellt wird, dann werden wir sehen, was der Kitt unserer Gesellschaft ist.
Richtig.
Im Moment sieht es so ein bisschen aus mit den Rentenkürzungen, die zur Diskussion stehen, von den Pensionskassen schon praktiziert werden. Inwiefern ist das jetzt sichtbar, was der Kitt der Gesellschaft in Deutschland vielleicht ist? Oder?
Nicht, also das ist es so, dass das Lebensgefühl der alten Bundesrepublik eigentlich war, es geht immer aufwärts oder jedenfalls nicht abwärts. Das ist die Frage, wie sich die Gesellschaft jetzt verhält, wenn es erstmal wirklich abwärts gehen sollte. Und bisher sind ja die Rentenkürzungen nur im Gespräch, aber nicht real. Und da wird sich erweisen, ob es darüber hinaus etwas gibt, was die Menschen zusammenhält. Und ich glaube, andererseits zu sehen, dass wir jetzt erneut eine Diskussion führen, welche Werte tragen diese Gesellschaft. Und plötzlich gibt es Leute, die sagen, wir müssen wieder für Werte uns einsetzen, Wertebewusstsein. Wir haben in Berlin erlebt, wo ein Volksbegehren für Religionsunterricht an den Schulen war, wenn auch nicht erfolgreich. Aber es wäre noch vor Jahren unvorstellbar gewesen, dass also eine große Teil der Bevölkerung sich dafür ausspricht. Ich glaube schon, dass wir sehen müssen, oder andersrum, der Müller-Armack, einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft, hat mal gesagt, letztlich kommt es auf die Werte an, die jenseits von Angebot und Nachfrage liegen. Und vielleicht werden wir uns wieder ein bisschen mehr auf die Werte besinnen müssen, die jenseits von Angebot und Nachfrage liegen.
Wo würden Sie sich heute politisch engagieren, wenn sie nochmal 20 Jahre jünger wären. Also nochmal 49 mit der Energie, die sie damals hatten.
Ich glaube, kann sowieso nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Aber ich glaube, die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft, dass man den Markt als Motor braucht, aber dass man das Bewusstsein dafür hält, dass der Markt werteblind ist. Der Markt alleine erkennt keine Werte, sondern die müssen durch menschliches Denken hervorgebracht werden und sie müssen in staatliches Handeln umgesetzt werden, die den Markt Zügel anlegt. Und diese Idee ist nach wie vor, glaube ich, bei der Union gut aufgehoben. Ich bin 1956 in die CDU eingetreten. Man tritt ja auch nicht aus der Kirche aus, wenn man schlecht gepredigt wird.
Außer man will Kirchensteuer sparen, das ist ja häufig ein Thema. Ja, aber Sie haben jetzt einen kleinen Wahlspot gemacht für die CDU, für Sie persönlich. Wo würden Sie sich jetzt sehen? Was könnten Sie einbringen oder was tun? Tun Sie etwas konkret, wo Sie sich ganz klar engagieren, auch in der jetzigen Zeit am Fluss?
Ja, also ich bin seit 3 Jahren oder seit etwas mehr als 3 Jahren bin ich der deutsche Vorsitzende vom Petersburger Dialog. Mhm. Es gibt also ein deutsch-russisches Gesprächsforum, in dem wir eben uns bemühen, das Verhältnis zwischen Deutschland und der Europäischen Union und den Russen nicht allein auf die Themen Gas und Öl zu reduzieren, sondern sagen, da gehört mehr dazu. Und wir haben Arbeitsgruppen für Wirtschaft, für Wissenschaft, für Bildung, für Jugend, für Kultur, für Religion. Ich glaube, es ist entscheidend für Europa, dass wir diesen großen russischen Raum mit einbeziehen und dass wir mehr werden als nur eine Freihandelszone mit ausgefransten Rändern, sondern dass wir ein gemeinsamer geistig-kultureller Lebensraum werden. Und deswegen habe ich mich auch im Petersburger Dialog dafür eingesetzt, dass es dort eine Arbeitsgemeinschaft Religionen gibt, denn auch die Orthodoxie gehört mit zum christlichen Abendland.
Sie haben ja einen direkten Fahrten ins Bundeskanzleramt zu Angela Merkel. Ihr Cousin Thomas de Maizière ist Chef des Bundeskanzleramtes. Machen Sie davon Gebrauch? Mischen Sie sich direkt in die Politik ein? Sie werden jetzt sicher Nein sagen, weil das sagt man ja nicht in einem Interview, aber mal nicht medial, sondern wirklich so direkt sprechen Sie mit Frau Merkel über Ihre Politik und sagen, schau mal, Angela, das könnte man oder das könnte man.
Naja, ich werde jetzt demnächst mit ihr ein Gespräch haben über den nächsten Petersburger Dialog und werde sie auch fragen, welche Erwartungen das Bundeskanzleramt da hat, denn das Schlussplenum des Petersburger Dialog findet immer in Anwesenheit des russischen Präsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin statt. Und wir haben uns für dieses Jahr im Dialog vorgenommen, über deutsche und russische Krisenbewältigungserfahrungen zu sprechen. Und da werden wir versuchen, auch mit der Kanzlerin ins Gespräch darüber zu kommen. Ich persönlich habe zum Beispiel erhebliche Sorgen, dass diese Riesengeldmengen, die jetzt produziert werden, die ja letztendlich virtuelles Geld sind, und wenn sie tatsächlich die Bürgschaften abgerufen werden, dann sind es Schulden, die unsere Kinder drücken werden, ob nicht eine solche riesen virtuelle Geldmenge letztendlich irgendwann zu einer Inflation führt und damit zur Vernichtung von Wohlstand, mühselig aufgebauten Wohlstand. Aber wie man aus dieser Zwiespalt rauskommt, die momentane wirtschaftliche Situation zu stützen und andererseits die zukünftigen Generationen nicht zu belasten. Das ist wieder so eine ethische Frage, die die Politik sich stellen muss.
Also man sieht, Sie leben in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit, 69 Jahre und immer noch ruhelos, also im Sinne von sich engagieren und etwas tun. Dennoch, ich habe gelesen, dass Ihre Enkelin in der Schule die Einheit in der Geschichtsstunde durchnimmt und ihnen gesagt hätte, Opa, erzähl mal genau, wie das war. Ich will mich da nicht blamieren, wenn man mich fragt. Letzte Frage in diesem Zusammenhang. Woran sollte man sich erinnern?
Ich glaube, das Schönste ist, sich daran zu erinnern, dass die Menschen in der DDR den Mut gehabt haben, ein solches System abzuschütteln.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch, Lothar de Maizière. Vielen Dank und alles Gute. Das ist der Fokus gesehen mit dem erste und letzte frei gewählte Ministerpräsident von der DDR, am Lothar de Maizière. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen guten Abend und eine schöne Woche.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.